Hallo und ein herzliches Willkommen zu Barfuß im Podcast. Einmal kurz, bevor es heute losgeht, richtig. Der kurze Hinweis von mir: Wir haben heute eine Interviewfolge, die leider von dem einen oder anderen technischen Problem geprägt war. Ihr werdet einen kleinen Ton hören, immer dann, wenn die Konversation komplett abgebrochen ist. Das hatten wir leider zwei, dreimal in diesem heutigen Interview mit dem Pelle. Ihr werdet das deswegen auch merken, weil dann der Gesprächsfluss ein bisschen unterbrochen ist, leider. Trotzdem ist es eine sehr tolle, hörbare Folge geworden. Und was ihr leider auch ein bisschen in Kauf nimmt, auch technisch bedingt, der Pelle hatte ein Mikrofon, das leider ab und zu mal ein Störgeräusch von sich gegeben hat, weil es an seinem Hemdkragen gerieben hat. Dann hört ihr so ein... Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr, aber ich konnte es leider nicht komplett rausschneiden. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit einem wirklich interessanten Interview mit dem Pelle und jetzt geht's los.
Du fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.
Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von
Go Free Concepts,
das Konzeptgespräch.
Hallo liebe Hörer von Barfuß im Podcast, hallo und willkommen zu dieser Sonderausgabe von unserem Podcast mit einem Interview. Und dazu begrüße ich natürlich als erstes wie immer die liebe Yvonne. Hallo.
Ja, hallo zusammen.
Ja, und unser heutiger Interviewgast ist in seinem Arbeitsleben schon durch so einige Wendungen gegangen.
Ja, das kann man so sagen. Also er ist tatsächlich groß geworden im Gesundheits- und Krankenpflegebereich, hat in einer Tagesklinik der Psychosomatik gearbeitet und hat da auch schon die ersten Aspekte des Barfußgehens mit eingearbeitet.
Dann stellte er sein Verkaufstalent unter Beweis als Mitarbeiter von Vivo Barefoot, wo er noch immer und vor allem, so habe ich es im Moment immer leben, in der Schweiz regelmäßig für Vorträge zu Gast ist.
Richtig, Vivo Barefoot. Und dann ab zur Barefoot Academy, wo wir ihn auch kennengelernt haben. Dort ist er bekannt als Zen-Meister, beziehungsweise Emanuel schimpfte ihn immer als Esoterik-Guru. Dort ist er natürlich bei vielen Workshops mit dabei und auch bei der Konzeption des Mental Running Coaches.
Und in seinem aktuellen und relativ neuen YouTube-Kanal Hausrunde zeigt er uns nicht nur regelmäßig die besten Tipps und Tricks für gesundes Laufen, sondern erklärt uns auch, warum man durch gutes Laufen nicht das richtige Mindset fürs Leben bekommt, sondern man das richtige Mindset im Leben benötigt, um gut laufen zu gehen. Deswegen herzlich willkommen Per Olof de Marco oder auch besser bekannt als Pelle.
Ja, danke für die Einladung. Das ist ja was für eine Ehre, dass ich da schon bei Folge, wie viel sind wir jetzt dann? Weiß ich nicht. Es wird dann wahrscheinlich Folge 6, 7, 8, 9 sein.
Sogar ein bisschen später.
Dass ich da schon so früh aber dabei sein darf bei eurem Schaffen. Und ich freue mich ganz besonders, zwei bekannte Gesichter zu sehen und dass ihr das gerade nochmal so biografisch von extern beschrieben habt, mein Leben. Das ist ja ganz spannend, immer wie man nach außen wirkt. Und ja, aber ihr habt da irgendwie schon ein bisschen recherchiert nochmal, was ich so gemacht habe. Das ehrt mich besonders. Also vielen Dank und schön, dass wir uns zu so später Stunde, muss man sagen, treffen dürfen.
Ich hoffe, wir haben nichts Wichtiges vergessen in der kleinen Recherche, die wir da jetzt hatten. Also du darfst natürlich gerne ergänzen, wenn wir jetzt was Wichtiges vergessen haben.
Nö, also ja, dann ist gut. Ja, manches war irgendwie mehr, manches war weniger.
Unterm Strich passt es also, okay.
Ja, ist ja genau.
Ja, schön. Ja,
unser Treffen ist jetzt schon ist über ein Jahr her. Wir hatten ja beide bei euch in der Barefoot Academy die Ausbildung gemacht. Zum Barefoot Movement Coach. Da haben wir uns ja kennengelernt und lieb gelernt. Ja, also ich bin total begeistert, dass wir immer noch im Kontakt sind und dass du jetzt hier sitzt und mit uns das Interview machst.
Bin ich auch, super. Ja.
Ja, vielen Dank auch dafür. Zumal sich ja auch bei euch im Moment viel bewegt, gerade bei dir auch. Wie gesagt, dein YouTube-Kanal, du machst im Moment fast täglichen Content auf YouTube, bist da also schon viel eingebunden. Und auch bei der Academy hat sich ja vieles getan. Und diesen Titel Zen-Meister hast du ja auch relativ neu erhalten bei der Academy, weil sich da eben so viel getan hat. Was hat es denn mit diesem Titel Zen-Meister konkret auf sich, dass du, also du bist ja, wie gesagt, an der Konzeption vom Mental Running Coach, den es ja auch so nicht mehr gibt, wohl stark ja beteiligt gewesen. Jetzt habt ihr euer Konzept geändert. Wie viel Pelle steckt denn in diesem neuen Konzept?
Oh, das ist schwer zu sagen. Also das ist ja wie so ein Webteppich wahrscheinlich, ne? Also dass man so irgendwo, ich bin da ein Faden von und wenn man, Emanuels Titel, der hat sich ja selber, also man, ich glaube, ihr wisst, dass diese Titel mit ein bisschen Augenzwinkern zu sehen sind und dass er sich selber Mastermind genannt hat, würde ich so sehen, dass, sagen wir mal einfach so, wir nehmen mal das Bild, dass das ein Webstuhl ist und der Emanuel der Weber ist und ich bin einer der roten Fäden, der da eingewoben worden ist und wie viel davon drin ist, das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, dass die Konzeption, das Gesamtkonzept des Barefoot Academy schon einfach sehr bei Emanuel hängt und dass die Art und Weise, wie ich aber den Mental Running Coach geführt habe, zum Beispiel, den dann Emanuel auch einmal ganz mitgemacht hat und wirklich mehr so als Gast und so, dass das schon auch was bewirkt hat und auch nochmal so gezeigt hat, dass wir mit... Ja, dass wir uns weiterentwickeln möchten und wollen und auch die Kunden, die zu uns kommen, dass die sich nochmal nicht abseits der Füße, das ist ja Quatsch, aber nicht nur mit den Füßen beschäftigen, sondern dass die Füße eher so ein Medium sind, in dem späteren Bereich. Das heißt aber nicht, dass eben die Aspekte rund um die Füße, also wirklich rein motorisch arbeiten und so, dass die weg sind, sondern die gibt es absolut noch in allen möglichen Angeboten der Academy, von den Online-Kursen angefangen, wo ja dann mehrere Transformationskurse über 22 Tage und so weiter geht. Und das sind auch alles Dinge, die wir fast nicht voraussetzen, aber die wir jedem empfehlen, der auch weiter bei uns macht, dass er erstmal durch diese ganze Apparatur durchgeht, ja. Also erstmal einen großen Onkel kennenlernen, bevor man überlegt, was hat das mit meinem Kopf zu tun.
Ja, schöne Ein- und Überleitung zu unserem heutigen Thema. Wir sprechen ja jetzt in den Folgen rund um dieses Interview um die, ich sage jetzt mal, psychischen oder überhaupt mentalen, sagen wir mal mentalen Auswirkungen des Barfußgehens. Und wir haben es in der Einleitung gesagt, du warst eigentlich so im Bereich des Gesundheits- und Krankenpflegers mal ursprünglich unterwegs und hast da das Barfußlaufen kennengelernt als Methodik. Oder also wie kam es da genau zu?
Genau, ich habe das Barfußlaufen da nicht kennengelernt, sondern das Barfußlaufen ist zu mir 2010 gekommen. Da habe ich noch ganz normal in der Somatik, die Somatik nennt sich nicht selbst Somatik, nur die Psychosomatiker nennen alle nicht psychosomatische Abteilung Somatik, also die rein körperlich orientierte Medizin, Chirurgie, Internistik und so weiter, ne? Die innere Medizin, die... Da habe ich zuerst gearbeitet bis 2010 und habe dann 2010 da auch eben die Barfußschuhe kennengelernt, bin damit im Stationsalltag rumgelaufen, habe damit mit dem Joggen angefangen, wie alle 2010. Vorhin sind wir weg.
Ja, du warst ganz kurz weg. Du hast die Barfußschuhe kennengelernt, auf der Station getragen, da waren wir ungefähr stehen geblieben.
Genau, ich habe die Barfußschuhe kennengelernt 2010 durch den befreundeten Arzt, der da gearbeitet hat. Und das waren die allerersten Vivos, die auf den Markt gekommen sind von Vivo Barefoot. Und dann habe ich die angefangen beim Laufen zu tragen, dann erst später im Stationsalltag und so. Und habe mir da noch nicht so einen richtig großen Kopf drum gemacht, was das überhaupt für mein ganzes Leben und Körper für eine Auswirkung hat, sondern es ging mir wirklich einfach darum, beim Laufen, wirklich beim Joggen, wirklich möglichst viel wahrzunehmen. Aber es war auch immer beschwerlich und begrenzt, was die Kilometer anging, so bis 25 Kilometer und dann war wirklich alles zu. Aber ich hatte bis dahin auch gar nicht versucht, so weit zu laufen. Es hat mich irgendwie auch herausgefordert, so viel wahrzunehmen und Also erst kam da so der Wunsch nach mehr Kilometern, nach längeren Distanzen. Mhm. Und dann erst bin ich 2014 in die Psychosomatik gewechselt und habe das eigentlich auch gemacht, um noch so ein, ich wollte aus der Krankenpflege eigentlich ganz raus und mich dem Barfußleben widmen. Ich hatte 2013 angefangen, Kurse für Vivo Barefoot zu geben in Fitnessstudios, mhm. einfach dann über die Seite beworben und habe dann aber 2014 in der Psychosomatik angefangen, weil mit den Kursen konnte man noch nicht leben, noch nicht ansatzweise. Und habe da gedacht, okay, das ist so eine ruhige Kugel, das war so eine kleine Privatklinik und so. Und habe aber da gemerkt, ich kann das da gut einbinden, dass ich mich so viel mit den Füßen beschäftige und da Menschen hinkamen in meinem Alter, aus gehobener Position häufig, Manager, was auch immer, und sogar Läufer teilweise, Marathonläufer, ne, so aus dem oberen Management-Segment und so, mhm. die aber irgendwie trotzdem den Boden unter den Füßen verloren haben und mhm. deshalb eben ausgebrannt sind. Ganz seltener Fall. Und da war das eben so, dass ich gemerkt habe, was passiert denn eigentlich? Weil ich dachte früher tatsächlich auch noch viel hilft viel und so, ne? Ja. Und habe da aber deine Psychosomatik kennengelernt. Das sind kleine Momente, manchmal sogar so kleine Momente, dass sich ein ganzer Krankenhausaufenthalt von 3 Monaten, so eine Kur, kann man ja fast sagen, eine Reha-artige Behandlung, dass da trotzdem häufig nur so ein Moment bleibt, ne, wo Leute sagen, wenn sie das in das Gästebuch schreiben, der Klinikaufenthalt war toll, insbesondere das Essen oder insbesondere hat mir die Barfuß eine, also man nimmt ja irgendwie so ein imaginäres Souvenir mit und ich habe halt gemerkt, für manche war das wirklich die Schuhe auszuziehen und den Regen das erste Mal in ihrem Leben wieder auf den Füßen zu spüren, wo sie sagten, kann ich nicht rausgehen, werde ich krank, meine ich, in 5 Minuten wird keiner krank. Ich habe Handtücher bereit, also ich musste dafür sehr viel Sicherheit sorgen, das war ganz wichtig, ja. Schirme bereit, Handtücher bereit und so und dann mal kurz, mhm. also das muss man sich vorstellen, das sind Menschen, die über viele Schicksale entschieden haben und ich habe dann aber über die Sicherheitsmaßnahmen eines Regens nachdenken müssen, ne? Als wäre das eine Riesenbedrohung. Und da sind wir raus und dann war das wirklich so, es waren befreiende Momente für manche, ne? Die dann wirklich gesagt haben, ja, das war unglaublich. Und ich habe dann immer mal nachgeschaut, selber recherchiert, was gibt es denn da eigentlich für Studien und so weiter. Habe aber schnell gemerkt, dass das eigentlich keine Rolle spielt, weil es ums Spüren geht und ich einfach über das immer wieder probieren mit den Leuten und gucke, wie reagieren die darauf. Das ist eine Erfahrungsarbeit, ne, wo man schaut, was passiert mit den Menschen, wo man Geschichten sammelt und die auch erzählen kann, Leute inspirieren kann mit Geschichten. Eher was fürs Herz als für den Kopf, die Arbeit.
Ja, stell ich immer wieder fest, wenn man in so Gespräche ja auch reinkommt zum Thema Erdung, Earthing, dann gibt es ja immer so diese, ich will das erklären können und einmal, ich will das spüren können und jeder, also das ist manchmal schwierig, wenn dann da der Kopf auf einmal eine Rolle spielt und man will Dinge messbar machen. Ich habe nämlich nirgendwo bisher irgendwas gefunden, wo es wirklich um Messbarkeit ging, sondern wie du es halt sagst, das ist eher das Erleben und messbar wäre ja aber dann doch eher, hast du festgestellt, dass Leute eher oder weitergebracht hat, denen eher geholfen hat, als jetzt nur das klassisch-therapeutische, sage ich jetzt mal. Also war das wirklich essentiell teilweise, dass Waldbaden barfuß gemacht wurde zum Beispiel? Oder hättest du aus deiner Sicht den gleichen Erfolg gehabt, wenn sie es mit Schuhen gemacht hätten? Meinst du, war da ein Unterschied, auch vielleicht sogar messbar, in Anführungsstrichen?
Ja, also im Vergleich zu den Schuhen war das eine völlig andere Übung. Hm. Mit den Schuhen war es tatsächlich so, dass Menschen eher von sich aus und ich auch selber als Anleiter eher geschaut haben, dass man in den Wald ging. Wir haben da so einen Wald direkt sind später ins Schloss umgezogen mit der Tagesklinik und da war so ein Schlosspark. Und da war es eher so, dass man in den Wald geht, dass man Blätter anfasst, dass man in die Meditation geht, in so eine Gehmeditation, dass man anfängt, jetzt nur hören, dann nur riechen, dann nur welche Geschmäcker sind vorhanden und so weiter. Mhm. Dass man das macht und dass man tatsächlich eher bei den anderen Sinnen ist. Und wenn man die Schuhe auszieht im Wald, und das war so ein leichter, unangenehmer Kieselboden eigentlich, also unangenehm jetzt für jemanden, der noch nie barfuß war, erstmal sehr präsent, ja, und das hat jegliche Aufmerksamkeit in den Fuß gezogen. Das kennt ihr. Und diese Aufmerksamkeit in den Fuß hat für manche geführt, dass sie nicht mehr weitergehen können. Und dann, da konnte man tatsächlich, das waren nicht messbar, sondern das waren Dinge bei angsterkrankten Menschen, die sehr, sehr viel Sicherheitsnetz brauchen. Und dann zu sagen, ich kann jetzt nicht weitergehen und so, da kann man auch ins Gespräch kommen und so, warum nicht? Ja, es piekst so und ja, was kann passieren? Und dann kann man so Katastrophenketten aufbauen und so weiter und sagen, aber die Lösung liegt doch in ihrer Hand, die Schuhe sind ja da, ja, und dann, was passiert, wenn sie jetzt noch einen Schritt machen? Die Schuhe sind in ihrer Hand und so. Da konnte man also ganz explizit gut arbeiten. Allerdings, ich bin Krankenpfleger gewesen, kein Psychiater oder Therapeut, der mit den Leuten im Wald ist. Das heißt, meine Grenze war dann auch schon erreicht. Das geht immer um Stabilisierung, 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 dann Thema aufmachen, dann wieder Stabilisierung, Stabilisierung, Stabilisierung. Also das ist das Hauptding, ne? Und das ging mehr so darum, zu sichern. Und das habe ich halt gemerkt, sobald die Schuhe aus waren, kamen manche in eine totale Unsicherheit und manche kamen, jetzt kommen wir dazu, ob ein Fortschritt oder ein Weiterkommen, hast du gesagt, messbar war, es war viel eher ein Zurückkommen als ein Weiterkommen. Ja, Leute sind zu sich zurückgekommen, sie sind zu ihren Gefühlen gekommen, sie haben geweint, ja, einfach hingesetzt und Tränen gelaufen oder was auch immer. Also ist jetzt nicht so, dass das ständig passiert. Da muss man der ganzen Sache keine Macht in dem Maße zusprechen. Dem Barfußlaufen ist ein kleines Puzzleteil, wo wir dann auch dazu kommen zur klassischen Therapie im Vergleich. Also in der Psychosomatik arbeitet man, es nennt sich ja auch multimodale Therapie. Das heißt, man macht einfach alles, was irgendwie helfen kann.
Okay.
Und wenn es dann hilft, dann klopfen sich alle gemeinsam auf die Schulter. Also es ist dann das Ego des jeweiligen Therapeuten, wenn er sagt, aber das war jetzt irgendwie ein Riesenerfolg, weil ich in der Therapie da im Einzeltherapie das und das rausgekriegt habe. Damit pisst er natürlich, Entschuldigung, den Gestaltungstherapeuten, der sagt jetzt, ich habe mit den Leuten gemalt und da ist er total aufgegangen, dann an den Kopf, ne, wenn man dann irgendwie seine Sache so raushebt. Aber am Ende sind es die gemeinsame erreichte Arbeit und alles wird als gleichwürdig von der Führung, zumindest in der Regel bei deutschen Kliniken und so einer Arbeit angesehen. Also man stellt dann nicht eins so heraus. Das kann der Kunde, der Patient ja selber machen, dass er sagt, das war für mich der Eye-Opener oder so. Es kann auch sein, dass er nicht weiß, was ihn dazu geführt hat, überhaupt erst die Augen zu öffnen. Das kann auch was im Gespräch, im Einzel oder irgendwo gewesen sein. Ne?
Ja, das ist ja auch was sehr Individuelles. Ne? Genauso wie die Menschen individuell sind, sind natürlich auch deren, ja, ich sage jetzt einfach mal, Probleme, Ängste, auch sehr individuell. Und deswegen muss man auch selber schauen für sich, welcher Therapieansatz hilft denn jetzt? Na, ich kann mich auch an so einen Schlüsselmoment erinnern, in meiner Ausbildung bei euch in der Barefoot Academy. Mich hat's, ja, was heißt erwischt, aber ich hatte auch diesen Moment, wo auf einmal alles von mir abgefallen ist. Das war so ein Riesenerleben und Erlebnis, einmal in der Gruppe, aber auch dieses intensive Spüren. Und man traut sich dann auch tatsächlich, wenn man barfuß unterwegs ist, auch mal loszulassen. Na, das war so mein Erleben, dass das super befreiend sein kann, barfuß zu gehen. Wann war denn dein erstes Mal barfuß, wo du gesagt hast, oh, das fühlt sich jetzt toll an oder da möchte ich ganz gerne am Ball bleiben? Kannst du dich daran noch zurückerinnern?
Ja, so ganz barfuß, das war tatsächlich erst spät. Also ich hatte diese Barfußschuhe zum Joggen und bin damit eher so gelaufen. Und dass ich so ganz barfuß ging, hat sich tatsächlich eingeschlichen, ohne ein großes Aha-Erlebnis. Ich hatte 2015 den Vivo Barefoot Store in Köln mit so entworfen, kann ich nicht sagen. Wie soll ich das denn sagen? Ich war da an der Konzeption des Trainingsbereiches da beteiligt. Das war ja ein Ausbildungszentrum gleichzeitig auch. Und da war ich dann beteiligt, wie das vonstatten gehen soll und habe dann da weiter die Kurse für Vivo Barefoot gegeben. Und ich habe aber da auch teilweise im Schuhverkauf ein bisschen gearbeitet an Wochenenden. Und es war blöd, ständig Fußübungen zu zeigen und dabei die Schuhe an und aus und an und aus und an und aus zu ziehen, während man Schuhe verkauft. Also haben wir alle in den Stores angefangen, also alle, die dies immer wieder erklärt haben, barfuß da zu laufen, was dann immer dazu geführt hat, dass Menschen reinkamen und sagten, das ist aber schlechte Werbung, wenn sie ihre eigenen Schuhe nicht anziehen. Und er hat gesagt, nee, es ist einfach, wir wollen ihnen einfach Übungen direkt zeigen können, ohne dass sie meine Socken sehen müssen, also ne, die man dann irgendwie vielleicht noch anhat und dann immer so ein Rumgefransel, das war einfach irgendwie auch nicht ästhetisch. Dann ist es ästhetischer, ganz barfuß zu sein oder die Schuhe anzuhaben. Mhm. Ich weiß, ich kann das anders nicht gut beschreiben. Wenn man den Fuß aus dem Schuh dann rausnimmt, dann hat das was, ja, weiß ich nicht, was man weiß, dass man dann schwitzt oder was auch immer. Und so ist es smarter gewesen. Und deshalb war ich immer barfuß im Laden. Hab ich in Bonn dann später auch gemacht, als ich mein eigen, der Filialleiter von Vivo Barefoot Bonn war. Und das hat dazu geführt, dass ich, ja, wie gesagt, den Tag über barfuß war und dadurch gemerkt habe, irgendwie, ich arbeite zwar im Schuhladen, aber ich weiß eigentlich nicht, warum. So. Es geht auch ganz ohne, es geht auch ganz ohne. Wenngleich, klar, ihr habt ja auch viel, macht ja auch viel mit Barfußschuhen. Das hat seinen Sinn und sein Einsatzgebiet, ne? Aber ich bin natürlich schon gerne barfuß, aber leider ist dieses Aha, dieses Wow-Erlebnis an mir vorbeigegangen. Es gab ein paar späte Wow-Erlebnisse in der Klinik, wo ich ja noch bis 2018 gearbeitet habe. Ich hatte 2015 in Köln nebenberuflich gearbeitet und bis 2018 in der Klinik. Und da gab es eben diesen Waldweg und den Waldpfad da und der war ja sehr unwegsam. Und ich habe dann selber immer wieder erlebt, wenn man am Ende der Runde auf die Parkwiese kam, auf das Gras und so eine 40 Minuten ätzende Bodenbelag-Tour hinter sich hatte, dann war das wirklich, also der Kontrast von ätzenden Böden, also ätzend jetzt relativ, ne, es ist ja einfach nur ein anderes Gefühl, beschreibe das gerade extra so, zu so ganz weichem Gras, das ist wirklich ein Knaller. Also wo man dann das Gefühl hat, man spürt wirklich diese Grasbüschel wie so Haarknäuel, dass man sogar spürt, dass die einzelnen Grashalme sich zu so Strähnen zusammenfügen und man da so drüber läuft und so. Da habe ich schon gedacht, boah, das ist jetzt wirklich, hab ich dann gedacht, jetzt mache ich das eigentlich für andere gerade und finde es gerade selber total geil. Ja. Also da habe ich das spät gehabt, so, aber. Ja.
Aber das ist eine Erfahrung, wenn ich mich so an den Austausch und auch für mich selber zurückerinnere, die meisten, die sich mit dem Barfußgehen irgendwie beschäftigen, haben diesen Aha-Moment eigentlich erst dann, wenn sie das freie Spüren über den Fuß zulassen. Zumindest ja. So mein persönlicher Eindruck, wenn ich mich mit Leuten drüber unterhalte, die schleichen sich ins Barfußleben ein und den Aha-Moment, wo sie sagen, boah, das ist aber toll, kommt meistens auch erst später. Also ich habe das für mich eigentlich auch erst sogar nach der Barefoot Academy gehabt. Ich habe tatsächlich bis auch zur Ausbildung teilweise diesen mentalen Aspekt ganz oft als, ich möchte es nicht zu missbilligend irgendwie ausdrücken, aber so, um es mal krass auszudrücken, als esoterischen Nonsens für mich gesehen, auch wenn es jetzt wirklich hart ausgedrückt ist, ganz so hart meinte ich es tatsächlich nicht, aber um es halt bildlicher darzustellen. Und dann gab es für mich nach der Ausbildung in dem kommenden Winter einen Aha-Moment, wo ich zweimal hintereinander eine gleiche Strecke bei identischen Außenbedingungen gegangen bin. Und den einen Tag war das für mich überhaupt kein Problem und mit sehr viel Harmonie und Entspannung verbunden. Und unter den gleichen Bedingungen, nur einen Tag später, war das für mich wie der Gang über Glasscherben. Es war eine Katastrophe. Und da war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass das andersrum halt auch immer eine Rückkopplung gibt. Also ich habe darüber, dass es mir schwerer fiel zu gehen, gemerkt, dass mich irgendwas im Kopf beschäftigt. Also da bin ich dann überhaupt erst auf meine Gefühlswelt rückgekoppelt worden, dadurch, dass ich gemerkt habe, irgendwas ist doch jetzt anders, obwohl um mich herum ja alles gleich ist. Was hat sich verändert? Und dann kam die Reflexion, mir geht's heute nicht so gut. Es belastet mich was, ich bin gestresst. Und das Ganze war tatsächlich, den einen Tag war ich alleine unterwegs und am Tag darauf war ich mit einer Bekannten unterwegs, mit der ich vorhatte, ein Seminar zu eröffnen. Und das hat mich so unter Stress gesetzt, ob dieses Seminar wirklich so funktioniert, ob die damit einverstanden ist, ob das gut ist, ob sie das gut heißt, was ich vorhabe, dass mir das auf einmal in der gleichen Umgebung völlig unangenehm wurde. Hm. War das erste Mal, und da, das war, wie gesagt, da war ich schon anderthalb Jahre komplett barfuß unterwegs in meiner Freizeit. Da kam mein Aha-Erlebnis tatsächlich auch erst.
Ja, spannend. Spannend in dem Fall, dass du auch gesagt hast, esoterischer Nonsens, egal wie du es gemeint hast. Nonsens heißt ja nicht fühlen.
Ja.
Und
stimmt.
Dass du im Prinzip dem der Sache eigentlich das Nicht-Fühlen vorgeworfen hast, esoterischer ja. Nonsens. Also Sens heißt natürlich in dem Fall Sinn,
ja.
Keinen Sinn, keinen Zweck erfüllen, aber es das heißt ja eben die Sinne, und dass du im gleichen Zug dann eben die Erfahrung deiner Sinne gemacht hast. Und dann sind wir gerade wieder am Haken.
Bei uns klappt es noch. Jetzt sind wir wieder da. Noch flüssig.
Also okay. Und dass du dann die Erfahrung den Konsens gefunden hast,
ja.
Dass du mit Sinnen erlebt hast, dass es eben irgendwas zwischen Körper und Körper noch gibt, was irgendwie eine Rolle spielt. Und ja, interessant. Also kannte ich so noch nicht, dass jemand so stark über die Füße dann eben reagiert oder das auch so bildlich wahrnimmt, im Prinzip ja den Scherbenhaufen schon unter den Füßen spürt, den er befürchtet, später vielleicht sonst wegkehren zu müssen oder so, wenn es nicht.
Ja, also es war halt ein Waldweg und, ja. und der ist auch mit so einem leichten Kiesel, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, den einen Tag hat mich das überhaupt nicht gestört. Hatte auch ein bisschen was mit Kälteempfindung zu tun. Es waren nur plus 5 Grad. Und am nächsten Tag war es aber, wie gesagt, genau identische Bedingungen. Es hatte nicht geregnet oder sonstiges. Also wirklich alles komplett identisch. Und plötzlich haben diese Kiesel wie Scherben von unten in die Füße gedrückt. Und dann, das war für mich tatsächlich der Aha-Moment, wo ich gesagt habe, okay, da muss noch was anderes sein. Da muss irgendwas sein, was eine Veränderung herbei. Und das war mein Aha-Erlebnis, was barfuß gehen mental für Auswirkungen haben kann. Tatsächlich.
Ja. Also wir haben ein Resümee, in einem Resümee der letzten Jahre Arbeit in der Barefoot Academy, wo ich jetzt eben seit 2016 mitarbeite. Also ich hab viel, viel auf einmal gemacht in den letzten 10 Jahren. Zeitgleich. Seit 2016 in der Barefoot Academy, also 5 Jahre jetzt auch schon, Workshops, Ausbildungen, mehrfache Ausbildung kreiert, haben wir gemerkt, dass es eine Gemeinsamkeit aller Kunden, Klienten gibt. Sie sind alle wegen der Füße da, aber sie stehen alle fast alle auf irgendeiner Veränderungsschwelle. Ja, das ist uns aufgefallen. Und da haben wir gemerkt, es scheint einen, dass die Füße irgendwie in den Fokus rücken, wenn es darum geht, einen Schritt in ein anderes Leben zu machen. Das ist uns aufgefallen. Und das trifft sich vielleicht bei euch beiden auch schon wieder. Ja, dass wir das gemerkt haben. Und da haben wir einfach gesagt, da widmen wir unsere Aufmerksamkeit jetzt neu hin, dass wir helfen wollen, die Füße zu nutzen und dann zu sagen, ja, wir gucken jetzt, dass die Füße funktionieren, damit ihr den nächsten Schritt gehen könnt. Und wir sind sehr gut darin geworden, diesen Schritt zu finden, in jedem. Es braucht ein paar Tage, ein paar Stunden, um so rauszukristallisieren, was steckt wirklich hinter den Absichten. Und wenn derjenige das dann für sich selbst herauskriegt, wir sind dann eher nur dafür da, zu schubsen oder so, oder zu helfen oder Hand zu reichen. Aber derjenige benennt es und findet den Weg dann selber. Und das ist unsere Arbeit gerade.
Sprichst du jetzt in dem Zusammenhang auch über Mental Running oder würdest du sagen, das ist noch was anderes? Was verbirgt sich hinter dem Begriff?
Ach, das hieß Mental Running Coach am Anfang und dann haben wir irgendwann mal gehört, dass das heißt, Mental heißt im Amerikanischen eher verrückt. Und dass das der verrückte Laufcoach ist, das wollten wir ja nicht.
Naja.
Haben das Ganze dann noch im zweiten Durchlauf auf Mindfulness Running Coach geändert, der Achtsamkeits Running Coach. Und dann haben wir aber gemerkt, dass sich das nicht mehr abkapseln lässt. Somit ist der Mindfulness Running Coach tatsächlich in alle künftigen Formate mit eingeflossen. Also, ja. Dass in allen Formaten, dass die typische Seminarstruktur, wie man das in Deutschland kennt, Begrüßung, Begrüßungsrunde, Kaffeerunde, Pause, weiter Frontalunterricht, das haben wir jetzt aufgebrochen und gehen in rituelleres und ich glaube, das reicht der Begriff, eher was rituelles Lernen und in Wiederholungen und weniger, aber davon mehr.
Was bedeutet...
Weil das beantwortet das die Frage.
Ach so, Entschuldigung, ja.
Ja, doch, ja, definitiv.
Okay, gut, okay.
was bedeutet, oder anders, ist es für dich persönlich auch immer besonders wichtig? Also du hast ja vorhin schon mal gesagt, barfuß gehen war dann für dich erstmal so ein bisschen Mittel zum Zweck. Dann hast du es für dich auch entdeckt. Merkst du für dich auch eine Veränderung, wenn du mal eine Zeit lang nicht die Möglichkeit hast, barfuß zu gehen, barfuß in den Wald zu gehen, für dich mal deinen Rückzug zu haben auch? Verändert dich das? Oder hast du das Gefühl, dass sich dann bei dir was ändert?
Ja, also körperlich ändert sich auf jeden Fall was. So, da muss ich aber eher sagen, wenn ich viel Socken trage im Winter, wenn es zu Socken kommt, dann merke ich, dass die Fußbreite einfach nachlässt und der Fuß irgendwie irgendwie ein bisschen eingezwängter wird. Das kann ich schon sagen. Ansonsten kann ich das momentan nicht so gut beantworten, weil ich wirklich gerade jeden Tag draußen bin, um Videos zu machen und ich immer irgendwie entweder mit Sandalen oder mit Barfußschuhen bin ich ja immer unterwegs. Ich habe ja keine anderen, aber also ich habe seit 10 Jahren keine herkömmlichen Schuhe getragen. Mhm. Aber so ganz barfuß bin ich eigentlich den ganzen, es ist Lockdown, ich bin die ganze Zeit barfuß in der Bude. Ne? Also ich hab jetzt komischerweise Socken, weil ich gerade eben mit dem Fahrrad runtergefahren bin, genau. Aber ansonsten habe ich in der Wohnung keine Socken an, bin immer barfuß und ziehe mir Sandalen an, wenn ich eine Hausrunde drehe oder so. Die Seite heißt übrigens, also mein YouTube-Kanal heißt eigentlich nur noch Pelle.
Ja, okay. Hausrunde heißt dann quasi nur, also ich...
Weiß ich noch nicht so genau, aber ich habe es mit Hausrunde gestartet, aber ich habe es irgendwann umgenannt in Pelle.
Okay.
Und weil man weiß ja nicht, wohin man sich hinentwickelt und dann hängt einem so eine Hausrunde immer hinterher. Ne?
Ja.
Man findet das, glaube ich, noch auf YouTube eben als Pelle Hausrunde steht da, aber
ja. Genau, wir verlinken den Kanal auch auf jeden Fall in den Shownotes für unsere Hörer, wer da gerne reingucken möchte. Ich gucke mir die Videos immer an, tatsächlich. Also nicht immer sofort, muss ich zugeben, aber ich habe bisher noch kein Video verpasst.
Ach, das ist ja krass.
Ja, also das...
du bist das.
Ich bin das, genau. Nein, also
der immer fleißig klickt.
Ja, nein, also ich guck da schon gerne rein, weil du auch immer wieder gerne... Ja, also tatsächlich ja neue Ansätze bietest, nicht nur zum Laufen an sich, sondern ja dann auch, wie man überhaupt wieder Lust am Laufen bekommt. Also wie gesagt, diesen Spruch, den ich gerade so in der Begrüßung gebracht habe, wie man im Leben das richtige Mindset zum guten Laufen bekommt, das hatte ich in einer deiner Folgen tatsächlich mir so mitgenommen, weil das war für mich ein Schlüsselspruch tatsächlich, weil ich habe immer ich habe keinen Bock auf Laufen. Ich mag Laufen nicht. aber mir dann dieses Mindset anzugewöhnen mit, du gehst jetzt laufen, du gehst in die Natur, du genießt die Natur und also das nicht über das Laufen mich abzureagieren. Früher habe ich Sport zum Abreagieren genommen. Ich habe Sport hergenommen, um dann über den Sport wieder entspannter ins Leben zu gehen. Und jetzt entspanne ich mich und gehe dann in den Sport. Das ist eine Sache, die habe ich aus dieser Folge mitgenommen. Und das finde ich für mich sehr viel angenehmer. Seitdem laufe ich auch entspannter und vor allem seitdem laufe ich schmerzfrei. Was sicherlich auch dann damit zusammenhängt, dass ich nicht nur in der Barfußlauftechnik oder barfuß laufe, sondern eben halt auch entspannter im ganzen Körper laufe, was ja auch ein großer Aspekt dieser Technik ist.
Ja, du beschreibst damit einen Grundsatz der Achtsamkeit, einen Grundsatz, und zwar die Absichtslosigkeit. Also du gehst nicht laufen, um abzureagieren oder um zu, sondern du machst das alles vorher. Und dann, oder es entsteht gar nicht, oder du schaffst es am besten Fall natürlich im Alltag alles relativ absichtslos zu machen, und gehst dann laufen, weil du laufen gehst. Und das ist dann der Unterschied, ne? Wenn ich sage, ich gehe laufen, um meinen Pensum voll zu kriegen, ich gehe laufen, um den Halbmarathon in einem halben Jahr zu schaffen, ich gehe laufen, um mich abzuregen, ich gehe laufen, um schlank zu sein, ich gehe laufen, um besser auszusehen, ich gehe laufen, um eine, weiß ich nicht, besser zu sein als mein Chef, was auch immer. Das ist halt einfach niederster Antrieb, um irgendwas zu tun. Aber es ist völlig normal, ne? Aber einfach nur zu sagen, mein Körper, der findet das schon ganz cool. Wenn der eigentlich bereit dafür ist und ganz entspannt ist, dann fühlt sich eben so eine völlig ungezwungene, vielleicht auch nur 200 Meter während des Spaziergangs mal zu laufen, fühlt sich dann eben so an, dass der Körper, wie sagt man so schön, Vitamin B, also Bewegungsvitamine bekommt, ne? Und die braucht man halt.
Das konnte ich auch schon feststellen. Ich gehe ja total gerne mit dem Hund zusammen laufen, also richtig laufen, ja, nicht nur Gassi gehen. Und das ist schon auf Tempo, das ist, um mich auszulasten, um den Hund auszulasten, um, ne, das Klassische, ich will mal den Kopf freikriegen oder. Und ich habe mir angewöhnt, seitdem ich bei der Barefoot Akademie die Ausbildung gemacht habe, dass ich so die letzten, ja, lass mich lügen, 10, 15 Minuten, die laufe ich barfuß. Und das ist dann wirklich meine Zeit. Das ist dann so die Me-Time, die richtig Qualitätszeit auch ist. Das ist dann nicht nur zum Cooldown, sondern wirklich die Qualität, die ich für mich brauche, so meine persönliche Therapie, wo ich dann wirklich auch nach Hause gehe und sage, ja, das war jetzt richtig schön, ich bin ins Spüren gekommen, ich habe was gefühlt, ich war achtsam mit mir. Es ging nicht um irgendwelche Begleiter, die Druck machen, ne? Wie ihr schon gerade eben so gut gesagt habt, diese Motivation zum Laufen, dieses, ich will schneller werden, ich will besser werden, ich will weiter, ich will schlanker, ich will dies, ich will das, das spielt dann auf einmal gar keine Rolle mehr, weil dann kommst du ins Spüren und kannst das genießen. Das ist dann so ein Genussmoment und das ist mir erst richtig bewusst geworden, wie wertvoll das ist, als ich diese Ausbildung gemacht habe. Das muss ich schon echt sagen, dass Barfußlaufen auch ein Teil Therapie sein kann. Und deswegen finde ich das auch so spannend, dass du sagst, dass das so enorm wichtig für euch gewesen ist, das nicht zu separieren, sondern das überall mit einfließen zu lassen, weil das halt so ein Mehrwert ist, wo alle von profitieren, ne? Das finde ich ganz, ganz spannend.
Ja, man würde sonst die gleiche Trennung machen, wie man sie im Westen in der Medizin ja auch findet, dass man im Prinzip die körperlichen Gebrechen von den vom seelischen Zustand abgekoppelt hat. Das heißt, um sich psychisch behandeln zu lassen, müssen alle körperlichen Ursachen ausgeschlossen sein. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ich habe immer Bluthochdruck, man findet nichts, dann muss man noch weiter suchen, bis man sagen könnte, der Bluthochdruck ist tatsächlich stressbedingt oder so. Dafür muss erst alles andere ausgeschlossen sein, und um das psychosomatisch zu behandeln. Aber Stress ist nun mal eine der oder ist der Risikofaktor für alle Zivilisationserkrankungen schlechthin. Und da hat man die Trennung eben gemacht, dass man gesagt hat, es gibt einen psychischen Bereich in der Medizin und einen körperlichen. Und wir wollen ja nicht den gleichen Fehler wiederholen, dass wir sagen, wir machen einen körperliche Ausbildung, Therapie, Laufarbeit und dann noch irgendwie was für den Kopf. Mhm. Weil wir eben glauben, dass das eben nicht voneinander getrennt ist. Und deshalb bauen wir das eben überall ein und behandeln alles, ach, behandeln ist ja Quatsch, aber wir arbeiten an allem gleichzeitig, oder der Kunde arbeitet an allem gleichzeitig. Hm. Körper, Geist und Seele.
Ja, ganz wichtig.
Jetzt frage ich aber dich nochmal, Yvonne, wie es dazu kommt, dass du immer noch laufen gehst, um den Kopf frei zu kriegen.
Ich habe ein Problem damit, mich ins Spüren zu bekommen.
Ja.
Und das Laufen, das ist so die erste Vorstufe, um da wieder einen Kanal zuzubekommen. Und wenn ich dann meinen Körper quasi auf Hochtouren habe, dann ist erst alles andere bereit, um gesehen zu werden. Und erst dann kann ich sagen, okay, das habe ich jetzt geschafft und jetzt kann ich mich um mich kümmern, jetzt habe ich dieses Stück Qualitätszeit für mich.
Das klingt ja nach trotzdem aber auch nach einem Belastung- und Belohnungssystem.
Richtig, genau.
Nach einem, wenn ich mich geknechtet habe, dann habe ich danach erst verdient, Das will ich jetzt hier nicht therapieren, ne? Um Gottes Willen.
Das haben schon andere versucht.
Genau. Aber es klingt so ein bisschen nach, als hättest du dir sowas zurechtgelegt, so dass du Entspannung habe ich. Entspannung muss man sich verdienen.
Ja. Ja, das ist so. Das erfasst du genau richtig. Das ist mein Thema, ganz klar, aber gut. Das ist jetzt momentan halt so der Weg dorthin, aber dann kann ich das Entspannen auch tatsächlich genießen. Ja. Dann fühle ich mich frei dafür und bereit dafür.
Interessant. Ja, gut.
Klang jetzt nicht so. Klang jetzt im ersten Moment so, dass es nicht so gut wäre.
Nein, unterm Strich aber, ist es natürlich auch nicht gut, ne? Aber das ist halt mein Päckchen und da wird auch natürlich dran gearbeitet, aber.
Alles gut. Nee, so habe ich es nicht gemeint. Ich wollte das eher so stehen lassen. Also ich wollte nicht noch weiter reingehen. Ja.
Aber ich finde das interessant, wie schnell du das auffasst, beziehungsweise wie schnell das so von dir entdeckt wird. Das finde ich echt spannend. Dafür, dass du kein Therapeut bist.
Naja, ich bin Stress- und Mentalcoach und habe lange in der Psychosomatik gearbeitet, aber das liegt halt offen auf. Ne? Man muss halt mal hingucken, was du sagst. Ich höre halt zu.
Okay.
Aber das ist ja was ich auch bei der Ausbildung schon wirklich stark fand bei dir. Du hattest, weiß ich nicht, ob es von Natur aus gegeben ist bei dir, oder ich vermute es eigentlich, weil nur über eine Ausbildung alleine kriegt man das nicht hin, wie schnell du tatsächlich auch einen Draht zu Menschen hast. Also das war so mein Erleben. Du hast eigentlich immer relativ schnell eine Connection gehabt zu den Leuten bei uns im Kurs und hattest da auch immer schnell so die richtigen Worte. Und also das fand ich schon sehr beeindruckend damals bei der Ausbildung. Und ich glaube tatsächlich, dass das nicht nur deiner Ausbildung und deiner Vita geschuldet ist, sondern das muss man als Mensch tatsächlich einfach mitgegeben bekommen. Da hast du, glaube ich, wirklich eine Gabe mitgegeben bekommen, ein bisschen.
Das mag schon. Das ist sehr lieb, das nehme ich auch gerne an, das mag auch so stimmen. Ich glaube aber, dass es auch ein bisschen, Moment, jetzt bin ich gerade weg, ich glaube aber, dass es auch ein bisschen meinem Berufsstand, meinem ursprünglichen der Krankenpflege geschuldet ist. Wir Krankenpfleger und Schwestern sind immer und wir sind tatsächlich häufig ein fehlendes Familienmitglied und so weiter in gerade jetzt in der körperlichen Pflege, wo wirklich jetzt desolate Zustände sind bei den Menschen, die jetzt wirklich da schwer krank liegen, wo keine Angehörigen da sind und so weiter. Und man ist tatsächlich oft auch der Fürsprecher für einen Patienten oder die letzte Bremse, dass die Medizin sich da nicht völlig verausgabt an so einem Menschen und so weiter. Und dass man braucht dafür sehr viel Empathie. Die habe ich in der Somatik dann teilweise nicht gespürt selber, diese Empathie, weil es gleichzeitig so ein Stück Abgestumpftheit braucht, um da rauszugehen, zu sagen, so, Feierabend und jetzt gehe ich nach Hause. Das konnte ich da auch sehr viel besser als später in der Psychosomatik, obwohl die Schicksale viel schlimmer waren. Also da sind ja ständig Menschen gestorben und so weiter. Täglich Leute oder wöchentlich Leute in die Leichenhalle gefahren. Und die kannte ich ja. Ne? Und das ist dann einfach irgendwas, wo man dann so ein bisschen abstumpft, aber gleichzeitig im Hintergrund, glaube ich, so ganz viel soziale und kommunikative Art lernt und ganz schnell, man muss unheimlich schnell Menschen lesen lernen. Also ich habe Nachtdienst gemacht mit 50 Patienten und davon waren 15 bis 16 häufig Schwerstpflegepatienten und war allein im Nachtdienst. Und es war sofort zu scannen, der fällt heute aus dem Bett, da muss das Gitter hoch. Dann der macht Probleme, der ist im Durchgangssyndrom, der hat seine Medikamente, der hat eine OP gehabt, der wird desorientiert sein, der wird um sich schlagen, gucken, da liegt ein Schraubenzieher, der muss weg, was auch immer. Der Schraubenzieher liegt nicht einfach rum, aber.
Ja, genau.
Aber man hat halt ganz schnell so Situationen und Menschen lesen gelernt, zumindest fürs Grobe, ne? Also nicht, um jetzt ganz tief zu blicken. Und das habe ich dann später ein bisschen gemacht. Aber ich glaube tatsächlich, dass Krankenschwestern, Krankenpfleger ganz unterschätzt werden in ihrer Arbeit, dass sie nicht eben, dass es keine Pfannen und Pipipott-Träger sind, sondern dass die sind die ganze Zeit am Patienten, mit den Patienten zusammen. Und ich glaube, dass das mich sehr geprägt hat über 20 Jahre. Und dabei den Humor zu behalten.
Ja, das ist ein Statement, das ich hier gerne echt unterstützen möchte, weil ich habe viele Freunde und Bekannte in Pflegeberufen, in Krankenhauspflege, in Altenpflege, Intensivpflege und dergleichen. Und kann ich so nur unterstützen. Und die Pflegekräfte sind wirklich das, was der Kitt ist, und die Leute zusammenzuhalten teilweise, was ein Krankenhaus am Laufen hält. Und ja, die sind stark, stark unterschätzt, was die jeden Tag für uns leisten, für unsere Angehörigen leisten. Und ich bin immer, wenn ich selber mal Patient war, und ich war es leider in den letzten Jahren relativ oft, immer sehr froh und glücklich gewesen, habe mich immer gefreut, wenn Pflegepersonal da war, habe immer auch dafür gesorgt, dass ich denen freundlich gegenübertrete, weil das haben sie auch einfach verdient. Es ist jetzt zwar, hat zwar mit dem Barfußlaufen gerade nicht viel zu tun, aber das ist ein Statement, das unterstütze ich hier gerade sehr gerne. Also
Prof. Nee, du kommst ja selber auch ursprünglich aus dem öffentlichen Dienst, ne? Ja. Wenn ich mich da nicht vertue, und von einer nicht ganz unähnlichen Berufsgruppe mit Schichtdienst und ja. Und ich sag mal, auch nah am Menschen dran. Und ich sage mal irgendwie, also eins kann ich für mich sagen, ich habe das Leben gesehen in all seinen Facetten, nicht in all seinen Facetten, aber ich habe viele Facetten des Lebens gesehen, die anderen Menschen vorbehalten bleiben, weil sie sagen, oh, das wäre nichts für mich, oder so, oder nie Zivildienst gemacht haben oder was auch immer. Und klar, ich war nicht in Afrika und habe da irgendwie Hungersnot und so weiter erlebt. Das habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich habe einfach Leid und also viel, viel Leid gesehen und irgendwie gemerkt, dass dieser Planet nicht aus Instagram besteht. Und das vergisst man nicht, ne? Und dann wird das relativiert, eben auch vieles, was scheiße ist und was cool ist, ne?
Ja, definitiv. Also gerade wenn man wirklich, wie du sagst, viel Scheiße im Leben sieht, dann finde ich, ist es, wenn man die richtige Einstellung dazu findet, kann man sein eigenes Leben etwas einfacher genießen. Wobei das jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt ist, aber ich stelle das gerade zur jetzigen Zeit für mich fest. Ich bin hauptsächlich im öffentlichen Dienst, ja, und genau deswegen geht es mir gut, und dadurch, dass ich auch leider viel sehe, wo es den Leuten nicht gut geht, kann ich das für mich selber, glaube ich, noch mehr wertschätzen.
Dass die Dinge nicht selbstverständlich sind auch.
Ja.
Ich weiß doch, was du gesagt hast. Und zwar hast du gesagt, als du rausflogst, Toki, hat die Yvonne gesagt, jetzt driften wir ja ganz schön ab von den Füßen. Und es wäre ja also eine Möglichkeit, jetzt wieder zu den Füßen zurückzukehren. Und zwar, was hat denn das ganze Pflege, haben wir drüber gesprochen, Polizei, oh, jetzt habe ich Polizei gesagt, was
kann ich ist nicht schlimm,
bekanntes öffentlicher Dienst, dass also auch Menschen, die außerhalb von therapeutischen Berufen arbeiten, natürlich sehr, sehr viel mit Menschen zu tun haben. Und aber um wieder zurück zu den Füßen zu kommen, warum das für mich so ein wichtiger Aspekt ist, der Kopf oder die Seele, die Gefühle dabei bei den Füßen. Es ist ein Beispiel, was ich in einem Video auch beschrieben habe, ist das des Hallux Valgus, der Hallux Valgus Kundin. Die kommt zu mir und sagt, Mensch, mein Zeh ist so krumm, der Arzt hat gesagt und so weiter, der muss begradigt werden, was auch immer. Das ist ein Mensch, dem ich sehr häufig begegnet bin und die erstmal ganz erleichtert sind, dass sie einen Ansprechpartner haben, der immer länger zuhört. Und das Ding ist aber vor allen Dingen, dass die doch eher zum Einzelcoaching kommen und nicht unbedingt in der Gruppe sich jetzt mit dem schlimmsten Hallux Valgus zeigen wollen. Das hat dazu geführt, dass ich über das Thema Scham mit den Leuten gesprochen habe, die dann da waren. Und wenn sich ein Mensch nicht mehr vorstellen kann, seinen Fuß in der Öffentlichkeit zu zeigen, weder im Schwimmbad, in der Sauna, noch in Sandalen oder irgendwo so, weil er schon so deformiert ist, dann kann ich noch so viel Toga-Übungen mit ihm machen. Mhm. Derjenige macht dann 3 Minuten Toga und geht danach vor Scham in Schuhe zurück, die den Hallux Valgus nicht verbessern. Und das hat einfach dazu auch nochmal ganz klar für mich geführt, dass es erst am Mindset gearbeitet werden muss, dass man erstmal sagt, okay, wenn du dich nicht liebst, gerade wie du bist, dann kannst du so viele Barfußübungen machen, wie du willst. Deine Nichtliebe wird dafür sorgen, dass du deinen Fuß wieder in irgendwie einen engen Schuh zwängst und dein Problem verschlimmerst. Das ist eben nicht nur eine Kopfsache, das wäre ja mental, das ist eine Kopfsache, dass ich arbeiten könnte daran, okay, ich habe verstanden, dass Schuhe sind schlecht für den Fuß, sondern es ist auch eine Herzsache und eine Seelengeschichte, dass man an der Sache drehen muss, damit man versteht, warum man jetzt plötzlich sich irgendwelche Challenges setzt oder so, ne? Das sind alles Dinge, die hinterfrage ich alle mittlerweile. Wenn jemand kommt und sagt, ich muss jetzt einen Halbmarathon laufen, dann sage ich immer, warum? Ja, habe ich mir so als Ziel gesetzt. Ja, aber warum? Ich habe es noch nicht verstanden. So, ne? Warum ist dieses Ziel jetzt da? So, ne? Und dann, wenn Leute das für sich klären, dann merken sie oft, dass sie gerade vor irgendwas davonlaufen, dass sie ihnen irgendwie andere Dinge gerade im Weg sind und dass sie sich dann einen Wettkampf mit ihrem eigenen Körper liefern. Und da kann man einfach eben sagen, wer gegen sich selber kämpft, hat mindestens einen Verlierer dabei in sich. Ja. Und das haut einfach nicht hin. Und deshalb finde ich es so wichtig, bei den Füßen erstmal zu klären, warum die Füße plötzlich deine Rettung sein sollen. Da wird ganz viel, da passiert so ganz viel Errettung und Erlösungsgedanke, dass wenn man sich den Füßen zuwendet und merkt, ah, die Schuhe, das war das Problem, jetzt habe ich es verstanden, das war eine große Verschwörung und so weiter, dass man glaubt, da eine Rettung hinter zu sehen, wo ich dann erstmal sage, nee, rette dich erst und dann guck auf die Füße, wenn du dann immer noch Bock hast. So, da ist was anderes, was gerettet werden möchte, was irgendwie am Untergehen ist. Und weil dann projiziere ich da nicht so viel rein in die Füße, als dass die da irgendwie, das ist zu viel. Ja? Also das wird die Sache zu sehr überhöht und dann ist der Absturz auch wieder da.
Ja, interessant, wo du das so ein bisschen auch ansprichst mit so Scham erfüllt für den Füßen. Aber wir machen im Moment ziemlich viele Interviews, auch wenn sie nicht unbedingt in der Reihenfolge dann jetzt ausgestrahlt werden, wie wir sie gerade machen. Aber wir haben ein Interview geführt. Wir werden eine Folge machen von Fußekel bis Fußerotik, also von E bis E. Und da haben wir schon ein erstes Interview in der Sache geführt und da war es halt auch tatsächlich Thema, wie viele Menschen tatsächlich wohl Probleme haben mit Füßen, grundsätzlich mit ihren eigenen Füßen, auch mit fremden Füßen. Und da ist dann tatsächlich so von mir mal die Bezeichnung gefallen, der Fuß ist die dritte Schamzone. Bei der Frau, beim Herren wohl eher so die zweite. Aber das ist auch tatsächlich ein Empfinden, wenn man auch darüber spricht. Alleine dann schon bei vielen Leuten, wenn das Wort Barfuß oder überhaupt Fuß fällt, dass dann viele Leute da schon tatsächlich so eine Abwehrhaltung erstmal einnehmen und sagen, an meine Füße kommt nur Wasser und CD, aber garantiert jetzt nicht dein Blick oder dein erst recht nicht deine Hand.
Ja. Habe ich auch so erlebt.
Ja, eigentlich merkwürdig, ne? Dass ein Körperteil, der ja so essentiell für uns als Mensch eben durch unsere zweibeinige Bewegung ist, dass er so viel Abscheu doch bei vielen Menschen tatsächlich erzeugt oder zumindest Schamgefühl dann und so ein verborgenes Schattendasein führt.
Sowohl bei dem Fußträger selbst, als auch bei Dritte, die draufschauen. Ne? Das ist auch so spannend, dass wenn man also Menschen begegnet und sagt so, jetzt zieht doch mal bitte eure Schuhe und Socken aus, dass dann viele auch sagen, oh nee, das kann ich mir nicht mit angucken. Das hatte ich auch schon in einem Workshop, dass dann eine sagte, ich kann meine eigenen Füße barfuß präsentieren, aber ich kann mir ganz schlecht andere Füße anschauen. Ja, das ist Wahnsinn, was da alles für Facetten gibt, ne? Von Scham und Ekel. Ja.
Absolut. Ich glaube, dass das so eine Schwipp-Schwapp auch Geschichte aus verschiedenen Kulturen und Epochen ist, ne, die da, ich glaube, da schwappt immer mal wieder was rüber aus dem Orient oder aus Asien oder so, wo das einfach nochmal ganz andere Bedeutung hat, wenn man keine Schuhe hat. Ne? Da hat das ja auch einfach ist das ärmste Leute. Da kann man sich Plastikschuhe hier vom Kick oder so ist da irgendwie in manchen Ländern irgendwie der Knaller, wenn man sowas hat. Und barfuß eben das aller absolut Ärmste. Und wir sehen jetzt hier, im Prinzip ist das ja ein Luxusproblem. Wir haben ja, wir hätten ja alle Schuhe und befreien uns davon oder so. Es ist wie mit dem SUV zum 30 Kilometer zum Biomarkt zu fahren und dann mal einen Apfel zu kaufen. Ja. Muss man ja auch mal sagen, so, dass man jetzt irgendwie sagt, so, oh, ich ziehe meine Schuhe aus, ja toll. So. Also da ist ja jetzt auch nicht irgendwie, ist ja auch keine große Tat. Ne? So, und für manche ist es eben schwer, sich Schuhe zu leisten. Und ich glaube, ich bin gerade laufen gegangen im Schnee und hatte nur Sandalen an, ging joggen und wollte einen Film drehen, hab's aber nicht gemacht. Und dann kam mir ein älterer Herr entgegen, der unmöglich war, muss man sagen, mit seiner Frau. Aber es war auch witzig für mich, weil der von Weite, der dachte, ich höre ihn nicht, glaube ich. Und er sagte, guck mal, der, was ist das denn, ey? Der kann sich keine Schuhe leisten und keine Socke. Was ist das? Keine Schuhe, keine Socke. Das gibt er dann nicht und so. Und er hat einfach so laut geredet und so. Es war eine reine, also er ist wirklich davon ausgegangen, dass ich das Geld nicht dafür habe oder dass ich nicht in der Lage bin, mir Sportschuhe zu kaufen. Ja. Das war nicht irgendwie so ein Witz, wie das bei jedem Halbmarathon ist das die Frage. Ne? So Geld für die Schuhe ausgegangen, sagt jeder, ist aber ein Scherz. Aber der war wirklich, für den war das wirklich ein, oh Gott, guck mal da, der aus alter Zeit. Und wenn man das natürlich irgendwie weitergibt, dann das sind so, das vermischt sich ganz viel. Es ist ganz schwer, das zu messen, woher da der Ekel oder die Abneigung kommt. Ne? Ob das einfach wirklich so eine, oh Gott, Verarmungsangst ist oder so. Man muss immer 5 Pakete Butter im Kühlschrank horten.
Ja. Da auch keine Butter ganz viel.
Es kommt ja auch ganz oft so in der Öffentlichkeit so der Spruch, was los, Schuhe vergessen, also dass man auch nicht, dass man teilweise schon auch anzweifelt, dass es eine bewusste Entscheidung sein kann, eben jetzt barfuß tatsächlich unterwegs zu sein, ist ja auch oft so. Aber ja, wie du sagst, ne, kulturelle Prägung, ich finde immer so schön, dieses Beispiel aus Neuseeland finde ich immer so toll. Da habe ich mal einen Zeitungsartikel gelesen, dass da im Sommer fast alle barfuß unterwegs sind und dass das da überhaupt gar kein Problem darstellt und das überhaupt als normal ist. Und finde ich halt immer so schön, weil man da halt sieht, Kultur, auch Neuseeland würde ich ja jetzt als westliche Welt, als das ist ja kein Drittweltland, ne? Wenn man ja dann sagt, hier ganz oft schon in Diskussionen gehört, wenn man sagt, ja, in Indien gibt es auch viele Barfuß, ja, aber die sind dann arm, das ist Drittweltland und die können halt auch nicht und bla. Aber wenn man sagt, Neuseeland guckt, ein Erstweltland, ein westlich geprägtes Land und trotzdem ist das da kulturell akzeptiert. Also Kultur hat da einen sehr, sehr großen Einfluss auf alles am Menschen und natürlich dann auch auf den Umgang mit den eigenen Füßen oder den Füßen von anderen.
Ja, definitiv.
Also. Ja, Verbindung zur Natur natürlich auch. Ne? Wenn man nach Neuseeland schaut, dann ist das natürlich zwar westlich geprägt, aber es ist natürlich eine Insel, ein Land, was man für seine Natur feiert. Und das tun die Neuseeländer, soweit ich weiß, ja auch. Das ist ja alles eher so ein bisschen eingewoben. Ja. Und die bezeichnen sich ja, glaube ich, selber mittlerweile auch als Hobbits nach Herr der Ringe und so. Und da gehört es natürlich auch dazu, dass man barfuß ist.
Ach, das sind die Kiwis.
Ja, genau. Und ich glaube, das hatte Peter Jackson, der war doch auch schon immer barfuß am Set von Herr der Ringe. Ne? Der war doch da auch nicht so bekannt. Okay. Ja, der war, dass man immer gesagt, da kommt der Hobbit, ne? Der Oberhobbit und so. Und weil das einfach, das habe ich damals beim Making of gesehen, dass es dann einfach wirklich alles so eingewoben ist und dass sie auch ja deshalb bei den Filmen darauf geachtet haben, dass die Hobbits so eingewoben in die Natur leben, dass die Höhlen eben so in den Bergen drin sind, ne, und so, und dass das alles so verschmelzt, ne, also Mensch und Natur, und da sind die, glaube ich, einfach naturverbunden. Das ist, erlebe ich hier in Deutschland wenig.
Ja.
In der Schweiz erlebe ich das zum Beispiel auch etwas mehr, die Naturverbundenheit, ne? Also wenn man da in der Schweiz ist und Workshops gibt und so, die sind etwas mehr eingebunden, will jetzt hier keinem zu nahe treten, ne? So, aber das ist da einfach so, wandern tun sie da fast alle. Und,
sind also, ja, haben ja auch die schöne Landschaft dafür, muss man einfach mal so sehen, ne? Also jetzt gerade wir hier so im Ruhrpott, wir haben jetzt nicht die schöne Naturlandschaft vor der Haustür, wo wir dann auf mal eben auf den 3000er steigen können oder so.
Ja, das ist ja schon
der Vorteil in der Schweiz.
Ja, du kannst nur paddeln auf der Ruhr.
Ja, das stimmt.
Im Boot hoch und runter.
Wobei, brechen wir eine Lanze fürs Ruhrgebiet, auch wir haben schöne grüne Wälder teilweise.
Ja, ja, nein, das ist sehr bekannt dafür eigentlich.
Ich erinnere mich an einen Wald, nicht Kastanien, Maronen, ne? Waren das Maronen?
Maronen und Bucheckern.
Maronen.
Im schönen Düsseldorfer
Bereich. Richtig. In einem schönen Herbstmoment. Ja, der ist eingebrannt, der Moment, ja, definitiv.
Mit Pelle als Knutenknecht vorweg.
Bei Grafenberger Wald in Kastanienzeit, ja.
Ja. Das war brutal.
Ja.
Ah, nee. Um nochmal zum Thema zurückzukommen, gerade wieder Fuß und Naturconnection. Schöner Aspekt, den wir besprochen haben mit dem Dr. Kinz. Ich weiß nicht, ob du die Folge schon mal gehört hast.
Nee.
Das ist die Sockenfolge. Da haben wir über Socken gesprochen. Er hat die Plus-12-Socken ja entwickelt mit seinem Projekt Kinderfüße. Und der arbeitet an der Uni Wien zusammen mit dem Gesundheitsministerium Österreichs. Und der war in Asien und hat dort eine Studie gemacht zum Thema Kinderfußentwicklung. Und der hatte uns von der sogenannten Barefoot Policy an den japanischen Kindergärten erzählt. Also da sind die Kindergärten dazu verpflichtet worden, ihre Kinder barfuß laufen zu lassen. Nicht nur vor dem Aspekt der körperlichen Entwicklung, sondern eben auch vor den Aspekten Naturverbundenheit, Spüren, Erleben, Aufmerksamkeitswahrnehmung und dergleichen mehr.
Jede Saison, ne? Das war so das Wichtige daran, dass die Kinder jede Saison, also Frühling, ne, also die ganzen Extreme, Winter, Herbst, Sommer, dass die das einmal auch alles barfuß erleben sollen, um halt auch wirklich das ganze Körpererleben zu empfinden. Das fand ich so spannend daran, ne? Großartig, finde ich super. Mhm.
Ja, da sind die Japaner, sind da sehr weit. Ich meine, das Waldbaden kommt ja auch aus Japan. Und die haben da einfach irgendwo schon früh angefangen, in den 80ern eben die Natur wirklich als Therapie zu nutzen, als angesehene Therapie. Das Problem ist immer, wenn man die Natur nutzt, dann macht man sich auch, entfernt man sich auch ein bisschen davon, weil man sie ja als von sich weg weist, um dahin zu gehen. Also das ist halt eben nicht so eingebunden in die Natur, sondern man sagt, okay, wenn du jetzt barfuß bist für so und so viele Stunden am Tag und so, wenn du jetzt in den Wald gehst für so und so viele Stunden die Woche, dann fördert das eben dann deine Immunabwehr und so. In dem Moment mache ich mich schon sehr zum Städter. Ja, also werd ja automatisch der Gegenpol von dem anderen, ne? Und wenn ich das so bemessen muss. Aber sie sind die da am meisten forschen im Thema Waldbaden und das auch barfuß. Und das ist auf jeden Fall klasse, ne, was aus allen Ecken so kommt und dass so Sachen die eh so Nonsens waren. Oder im besten Falle mal irgendwo Pfarrerkneipp zugeordnet waren. Ne? Also irgendwie, das genießt ja auch irgendwie ein Ansehen, obwohl es Esoterik war.
Das ist einfach, kennt einfach, zumindest jeder, ne?
Also, ja, kennt jeder Kneipp, gehört sich irgendwie gut an. Ne? Die Sachen riechen gut, wenn man sich halt von Kneipp kauft. Und so. Aber dass der natürlich ähnlich gehandelt hat wie heute. Also auch der hat Eisbaden empfohlen oder die, also alles, was gerade so hip ist, ne? So wieder in die Eistonne zu steigen, ist alles auch schon bei Pfarrer Kneipp so ein Abhärtungsgedanke gewesen. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, aber was diese Abhärtung angeht. Aber die Geschichten mit Barfuß für Kinder und denen das auch nicht vorzuenthalten, ist auch irgendwo vielleicht eine Verantwortung, die man hat, ne?
Ja, das stimmt, ja. Also das ist ja tatsächlich so, dass vielen Kindern es vorenthalten wird, ne? Also ich erlebe das immer wieder für mich, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, sie haben jederzeit die Wahl, sie können alles ausprobieren, dürfen das auch, aber ich erlebe das immer, wenn fremde Kinder mir begegnen oder auch mir und meinen Kindern und die Kinder sind mit mir zusammen barfuß unterwegs und diese fremden Kinder sehen das und möchten das dann nachmachen, wie oft das dann unterbunden wird.
Mhm. Ja, die sind ja ganz neugierig, ne? Die gucken ja hin und sagen so, also, guck mal, was war dieser Barfuß? Und die sind da ja, viel, viel wertfreier. Also ich meine, man kann jetzt nicht sagen, dass Kinder generell wertfrei sind.
Also, ja, bestimmt.
Die können schon sehr grausam sein. Aber beim Thema Barfuß habe ich eher erlebt, dass sie nicht einfach lachen oder irgendwie so, sondern wirklich interessiert sind und sagen, Mama, guck mal, der ist immer barfuß. Hm. Und dann so, ja, der macht das so, aber...
Ja, aber auch ich habe auch tatsächlich im Kindergarten meiner Kinder mal erlebt, dass dann tatsächlich direkt die Reaktion vom Kind war, der ist barfuß. Also direkt schon mit der Wertung drin.
Ja.
Woher es auch immer kommt, fand ich aber auch ganz spannend, dass das so direkt als Wertung kam. Oder halt von Erwachsenen kommt auch direkt die Wertung. Nicht immer, also ganz viele Erwachsene habe ich zum Glück schon festgestellt, dass sie entweder sehr wertfrei, ja, der geht barfuß. Oder, ja, ist doch schön, dass er es macht. Das sind natürlich erfreulichen, aber ich habe auch schon gehört, oh mein Gott, ja, der geht ja also völlig erschrocken und gleich dem Kind suggeriert, das ist eine Katastrophe, was er tut. was ich dann, also die letzte Reaktion natürlich sehr schade finde, weil es den Kindern suggeriert, es ist was Falsches, es ist böse, es ist nicht gut, es gehört sich nicht oder dergleichen. Und man beraubt sie der Möglichkeit, das für sich selber mal wahrzunehmen oder zu testen, auszuprobieren.
Da kann man doch froh sein, dass man für die Kinder nicht verantwortlich ist.
Ja.
Stimmt. Und das einfach da lässt und dann einfach sagt, dann machen wir einfach einen Podcast und dann klären wir die auf, die darüber was wissen wollen.
Genau.
Ja. Und machen das auf einem sanften Weg. Weil ich gehe davon aus, dass ihr nach all den Jahren auch aufgegeben habt, euch mit irgendwelchen Menschen zu kabbeln oder so, wenn die da irgendwas mit, wenn da sowas kommt, dass man einfach sagt, ich bin doch jetzt nicht für die Kindererziehung anderer verantwortlich. So, das ist
Gott sei Dank nicht.
Das gewöhnt reicht,
wenn man die eigenen erziehen muss.
Genau. Ja. Ich glaube, das gewöhnen sich aber auch alle Elternteile schnell ab. Grundsätzlich, wenn sie mit ihren eigenen Eltern unterwegs sind, sich noch in die Erziehung anderer einmischen zu wollen, das bringt, glaube ich, überhaupt nichts. Das lassen wir lieber sein.
Ja, richtig.
Ja, absolut.
Ja,
kann noch auf dem Schirm stehen. Ich überlege gerade.
Aber
Bella,
wir hatten so vorher uns grobe Themengebiete angesetzt, aber wir haben jetzt so schöne Rundumschläge gemacht. Also wirklich, wir haben teilweise explizite Fragen gehabt, die jetzt aber tatsächlich immer irgendwo eingebettet waren in ganzen Sachen. Das fand ich sehr angenehm, kann ich auf jeden Fall schon mal so sagen.
Ja,
hatte es aber auch ein bisschen tatsächlich schon erwartet, weil ich habe mir jetzt schon den Rennsandale-Podcast mit dir angehört.
Ah ja.
Zum Beispiel auch so ein bisschen in Vorbereitung und habe kurz reingehört, du warst vor kurzem in einem Podcast zum Thema Laufen bei Kälte, Barfußlaufen bei Kälte bei einem Sportler-Podcast
zu hören. Ah ja. Ja, beim Hardcore Athletics oder so. Genau.
Genau.
Ging es um Kälte, weiß ich gar nicht mehr. Kann sein.
Ich meine irgendwie, so hieß die Titelfolge hieß, der Titel der Folge hieß so Barfußlaufen bei Kälte oder so.
Ja, könnte sein.
Ja. Und da habe ich das auch schon erlebt, dass du halt wirklich sehr schön Brücken zu Themen schlägst, weil du hast es auch selber gesagt, ne? Ihr oder du vor allem ja auch, siehst immer das Ganze, das Gesamtkonstrukt. Und das ist ja auch tatsächlich das. Beim Barfußlaufen geht es ja nicht nur darum, barfuß zu gehen. Es geht nicht nur darum, barfuß sich was Neues zu trauen. Es geht nicht darum, barfuß eine Hürde, eine eigene Hürde, eine fremde Hürde zu überwinden, sondern es geht um das Gesamtkonstrukt, um das Gesamtempfinden, um das Gesamterleben, um das Naturspüren, das Naturerleben, das ganzheitlich mit allen Sinnen erleben und spüren. Und dieses Ganzheitliche findet sich auch immer wieder bei dir, immer wieder, so besser ausgedrückt, bei dir findet sich dieses Ganzheitliche immer wieder. Du hast ganz selten, dass du über einen einzelnen Themenkomplex sprichst auch, sondern es ist immer eine, wie du es gerade so schön gesagt hast, Verwebung. Und das lebst du. Und das finde ich dabei fand ich halt sehr angenehm, finde ich sehr angenehm, sehr interessant. Und vor allem, weil du das auch dann so weitergibst, wenn du über etwas sprichst, finde ich das immer sehr angenehm.
Ja, ich glaube, das ist so eine Haltungsfrage. Also zum einen interessieren mich Menschen. Also ich liebe Geschichten von Menschen. Also ich mag es einfach total, dahinter zu schauen, wo kommen die wohl her. Ich muss da schon manchmal aufpassen, dass ich nicht rassistisch werde, wenn mich jemand, ne, wenn ich irgendwie eine Ethnie sehe, wo ich sage so, könnte irgendwie halb Filipino sein, ich will das dann irgendwie wissen, aber irgendwie habe ich jetzt so erfahren, dass man das nicht mehr macht in einer pluralistischen Gesellschaft, aber ich finde es halt hochinteressant, ne, einfach weil ich einfach weil ich gleichzeitig dieses Multikulti so mag und dass man aber irgendwie, dass alles so aus der ganzen Welt zusammenkommt und so, und ich bin sehr interessiert an Menschen. Und ich habe mir einfach immer, was so Ganzheitlichkeit angeht, habe ich mich immer gefragt, warum ist Ganzheitlichkeit immer nur von Kopf bis Fuß? Wenn Ganzheitlichkeit ist immer so auf einen Menschen häufig bezogen. Das kann ja dann nicht ganzheitlich sein. Ich denke dann immer, es ist der ganze Moment und die ganze Situation, in der ich bin. Ich komme in irgendeine Situation rein und dann denke ich mir immer einfach, soll ich einfach hier stehen bleiben und lächeln? Oder gibt es hier irgendetwas für mich zu tun? Oder irgendetwas beizusteuern? Das ist so meine Idee. Nachdem ich in der Pflege auch wieder gemerkt habe, dass ich nur hinterherlaufe, nur am Arbeiten bin, nur am Rödel, Rödel, Rödel. Und dann gemerkt habe, Moment, ich bin fertig. Cool, ich war heute schneller als gestern. Oh, das ist schon die nächste Aufgabe. Oh, habe ich die auch geschafft? Kriege ich eine noch eine oben drauf? Es wird immer mehr, 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 mehr. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich einfach stehen bleibe und gar nichts mache, gar nichts, dann geht das schon auch nach hinten los. Aber es dauert lange. Also es ist nicht so, dass dann alles zusammenbricht. Wie man ja auch in der Corona-Pandemie merkt, wenn es langsamer wird, dann geht nicht alles kaputt. Nicht sofort. Früher hat man gedacht, wenn man einen Tag die Wirtschaft so behindert, dann gibt das eine Wirtschaftskatastrophe. Jetzt ging das monatelang teilweise, ne? Und geht irgendwie, klappt nicht alles zusammen. Okay, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber. Und ich glaube halt immer, es ist viel wichtiger, stehen zu bleiben. Generell, und zu schauen, gibt es hier eigentlich gerade irgendwas für mich zu tun oder kann ich auch einfach alles lassen gerade? Und dann, wenn man das macht, wenn man so lässt, wie es gerade ist und nichts beifügt, dann poppen überall so kleine Funken auf. Und die finde ich interessant. Dann nehme ich mir sowas da raus und denke so, hä, was war das denn für eine Äußerung gerade? Dann kommen so kleine Sachen, ne, wenn man nicht selber so dabei ist, nur zu reden und zu tun. Das ist für mich Ganzheitlichkeit, so zu gucken, was gibt die Situation her? Ein Sonnenstrahl hier, eine Äußerung da, ein Hund bellt von rechts.
Beobachten und genießen.
Genau.
Ja, schön. Yvonne, hast du deine Frage wiedergefunden?
Nee, also ich habe hier nochmal auf unser, ja, Skript ist es ja nicht, einmal durchgeguckt, aber wir haben tatsächlich alle Themen abgefrühstückt und nö, eigentlich. Also ich bin wunschlos glücklich, sagen wir mal so.
Wunderbar, ich auch.
Ja, sehr schön. Pelle, natürlich du als Gast, du hast jetzt ganz das Schlusswort nicht, wir wollen uns ja gleich auch noch verabschieden, aber wir wollen dir natürlich den Freiraum geben, hier als Gast noch etwas loszuwerden an unsere Hörer, was dir in irgendeiner Form besonders wichtig ist. Eine Aussage, ein Statement oder was auch immer du gerne sagen möchtest, unseren Hörern oder uns auch gerne auf den Weg mitgeben möchtest.
Also, ich habe das auch in einem Video am Rande erwähnt. Es ist wahrscheinlich sogar, jetzt ist schon passiert, im Chinesischen ist das neue Jahr jetzt, glaube ich, Ende Januar eingeläutet worden. Und wir schreiben das Jahr der Metallratte.
Ach du Geh.
Metall in dem Sinne, dass es sich um die chinesischen Elemente, die fünf Elemente handelt, ne? Metall, Holz, Wasser, Feuer, Luft, was auch immer das jetzt gerade ist. Ich habe es gerade nicht im Kopf, ich glaube, das sind sie aber schon. Und die Ratte, das Jahr der Ratte, das ist ja im chinesischen Horoskop immer in Jahren aufgeteilt, Tiger, Ratte, Schwein und so weiter. Und wir sind eben im Jahr der Ratte und zwar im Element Metall. Und Die Ratte gilt im Chinesischen ist das nicht so ein abgewertetes Tier wie bei uns, sondern die gilt als sehr erfinderisch und ideenreich und die hat starkes Durchhaltevermögen und nach diesem Jahr 2020 finde ich das einfach ganz spannend, dass wir jetzt in dieses Jahr der Ratte gehen, die neue Wege findet. Und es ist geraten nach dem Horoskop. Ich bin überhaupt nicht auf Horoskope aus, ja, keine Sorge. Aber es ist geraten, sich jetzt in dieser Zeit selbstständig zu machen, neue Wege zu betreten. Vielleicht auch mit dem, was man in 2020 gelernt hat, online, was auch immer. Und ich wollte euch das so mitgeben, dass ihr ja letztes Jahr zwar gestartet habt, aber ich glaube, dass ihr dieses Jahr noch weiter durchstarten werdet in diesem Jahr der Ratte und hier mit Vollgas voran. Das war ein toller Abend mit euch und ich habe das Format genossen. Ich mag euer Buddy-Format, dass ihr zu zweit seid, also dieses Buddy-Feature. Finde ich großartig und das möchte ich einfach euch und allen mitgeben, dass man in diesem Jahr ruhig wieder auf Vollgas gehen kann und zwar mit diesem vielleicht Entschleunigten des letzten Jahres, des Zwangsentschleunigungs, der Kreisel sich einmal ausgedreht hat, hingefallen ist und jetzt eingenordet werden kann in die Richtung, die jeder für sich haben möchte und jetzt mit Vollgas in diese neue Richtung geht. Das würde ich gerne mitgeben.
Super, danke schön.
Gerne ohne Schuhe.
Genau. Vielen, vielen Dank.
Tolle Worte.
Vielen Dank für das Lob. Vielen Dank für den heutigen Abend, für dieses tolle Gespräch. Und
danke euch.
Dir viel Erfolg auch dann für dieses Jahr 2021, auf das deine Worte Gehör finden in aller Ohren und wir alle gemeinsam dieses Jahr wieder durchstarten können.
Danke.
Definitiv.
Gut, dann vielen Dank und liebe Zuhörer da draußen, wir hören uns wieder in einer Woche und die Kanäle von Pelle findet ihr dann natürlich bei uns in den Shownotes. Guckt gerne vorbei, der Pelle ist jede Sekunde wert, die man sich ihn anhört und anschaut. Bis dahin, macht's gut.
Bis dann, auf Wiedersehen, wiederhören. Tschüss.
Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social Media Kanälen folgt.
Jetzt kommt noch ein bisschen Eigenwerbung. Wenn ihr Bedarf habt und jemand im Bereich Fußtraining braucht und kommt aus dem Großraum Bielefeld und Gütersloh, könnt ihr unter www.körper-dynamik.de mich finden. Meine Angebote, Fußtraining, Personal Training, Ernährungsberatung und Fit am Arbeitsplatz. Meldet euch gerne, ich würde mich darüber freuen.
Und mich findet ihr persönlich im Großraum Dortmund oder halt im Ruhrgebiet eigentlich. Im Internet natürlich bei Facebook, bei Instagram und unter www.barfußimpott.de. Dort findet ihr alle Informationen zu meinen aktuellen Angeboten, wie ihr mit mir Kontakt aufnehmen könnt und wie ihr bei mir etwas buchen könnt natürlich.
Alle Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Klickt euch da durch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
Bis dahin, wir hören uns bei Barfuß im Pott und jetzt hört ihr wie immer noch unseren Titelsong von der lieben Carla, Barfuß mit freundlichen Füßen. Wir hören uns.
Macht's gut, ciao.
Auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, Gras unter meinen Füßen, das Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch, hinauf. Die Schuhe aus, ich hab die Zeile weggebrochen. Fühl mich frei, ich fühl mich gut, fühl mich neu geboren. Ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf. Lass alles raus, ich fühl mich gut. Rutsch. Nichts kneift mehr, alles passt. Stift, ich spür jede Pore meiner Haut. Ich lauf den Berg hinab. Und ich lauf barfuß auf den Zug und werfe all meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf den Zug und werfe all meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Freak. Kann's immer schwer loszulassen. Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht. Ich will mich ihm eher verpassen. Meine Abdruckstellen, guck, wie schnell sie doch verblassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchenpferde, die um die Wette lachen. Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin mehr. Ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Stift, ich spür jede Pore meiner Haut. Ich lauf den Berg hinab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.